wieder aufstehen können, dann, wenn man gestolpert ist. Und dann nicht liegen bleiben, sondern alle Kräfte wieder konzentrieren und das Ziel vor Augen haben und den nächsten und dann wieder den nächsten und den nächsten Schritt machen. Das haben wir von Sonja Sommer gehört. Und das, denke ich, ist auch so die Ermutigung, die von diesem Gottesdienst ausgehen kann und auch soll. Ich freue mich, dass ich hier bin und grüße auch alle an den unterschiedlichsten Orten jetzt, aber verbunden in der Liebe Jesu und mit dem Blick auf ihn und was er uns sagt. Der Text heute steht im Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 28. Dort sagt Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Liebe Gemeinde, da steht er. Da steht er auf freiem Feld, um ihn herum die Menschenmenge. Da steht er mit offenen Armen und sagt: Kommt, kommt alle jetzt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Alle. Alle? Wirklich? Ich auch? Und da kommt er, der mit den depressiven Verstimmungen. Alle? Meinst du mich auch? Und dann kommt sie mit dem unheilbaren Krebsleiden. Alle? Das gilt auch für mich? Und dann kommt er, der von Panikattacken regelmäßig geplagt wird. Alle? Dürfen wir auch kommen? Und da kommen die Eltern, deren Kind gerade qualvoll gestorben ist. Alle? Habe ich richtig gehört? Und dann kommt sie, die Traumatisierte, die aus ihrem engsten Umfeld als Kind brutal sexuell missbraucht wurde. Alle? Ich auch? Fragt der Süchtige und hebt den Kopf, weil er das mit den Tabletten nicht in den Griff kriegt. Alle? Schaut auch in meine Richtung und blickt auf mich, der immer in Beziehungen scheitert und keine richtige Beziehung dauerhaft hinkriegt? Alle. Alle? Das habe ich ja noch nie gehört, sagt der Täter, der um sich herum immer nur Chaos anrichtet. Ich darf also auch kommen. Er ruft sie, die Mühseligen. Und im griechischen Text steht hier Kopia, das sind die, die die Mühe haben zu tragen, die einfach ihr augenblickliches Leiden trotz größter Anstrengung nicht mehr packen können. Und die erschöpft sind, die ausgebrannt sind, die keinen Ausweg mehr sehen, die doch das Leben noch vor sich haben. Und Jesus sagt: Komm, komm doch einfach zu mir. Und er ruft sie, die Beladenen, vor Tizo steht er, das sind die, die immer neue Lasten aufgelegt bekommen, immer wieder neu Säcke mit Lasten, sozial, psychisch, physisch, moralisch, religiös, politisch, wirtschaftlich. Das sind die, die sich nicht mehr wehren können, weil noch ein Lastensack draufgelegt wird, wenn man in der Pflege ist, in der Intensivstation, in der Erziehung, in der Gemeinde, im Beruf, in der Ehe. Komm, sagt Jesus. Komm doch einfach zu mir. Ich weiß nicht, mit welcher Mühe du jetzt zuhörst, wie viel Schicksalsschläge du inzwischen einstecken musstest. Ich weiß nicht, welche Lasten auf dir jetzt so liegen, die du mitgebracht hast, sichtbare, unsichtbare. Und da steht ja immer dahinter diese eine Frage: Warum? Warum nur? Warum nur? Warum ich? Warum lässt Gott das nur zu? Warum? In unserer unmittelbaren Umgebung kommt eine Frau ins Krankenhaus und infiziert sich dort mit Corona. Und dann bleibt sie auf der Intensivstation und stirbt. Und die Kinder und Enkelkinder hatten keine Chance mehr, Abschied zu nehmen. Allein stirbt sie auf der Intensivstation. Nicht wahr? Da kann man schon fragen, und wir wollen mit den Menschen mitgehen zu Jesus. Und da wollen wir ihn fragen: Warum nur, Gott? Und wir müssen sie ihm stellen, Herr. Warum? Wo finden wir in diesem Leid, und wenn es dann so persönlich wird, wo finden wir da einen liebenden Gott? Ein Gott, der uns in unserem Schmerz, in unserem Leiden, in der Angst, in der Todesangst eine Antwort geben kann. Was ist denn deine Antwort, Herr, auf diese Frage, warum nur? Was ist das nun mit deiner Liebe? Was konnte Jesus denn sagen? Er könnte sagen, ja, liebe Leute, so ist das, wenn man einen freien Willen hat, dann muss man auch die Konsequenzen dafür tragen. Und ihr wollt ja alle, liebe Menschen, den freien Willen, dann muss man das auch in Kauf nehmen, was der freie Wille so alles mit sich bringt. Aber ist der Wille wirklich so frei? Gut, wir können entscheiden, heute Mittag will ich einen Nachtisch oder nicht haben. Aber dann gibt es vieles, was sich begibt, was sich auf uns niederschlägt, wo wir uns nicht wehren können. Und sagen Sie das mal einem Paar, das ein sterbendes Kind begleitet und sagt, tja, freier Wille, liebe Eltern. Das ist nicht so einfach mit dem freien Willen. Und Paulus sagt ja auch im Römerbrief, das Gute, das ich tun will, das will ich ja tun und ich kriege es nicht hin. Und das Böse, was ich nicht will, und das tue ich gerade. Freier Wille, ist das wirklich die Antwort auf das Warum? Ja, könnte Jesus auch sagen, das ist das halt mit der Sünde. Und wer sündigt, muss dann eben auch die Konsequenzen tragen. Und Gott lässt einfach Sünde nicht so ungeschehen. Nicht wahr? Und der Volksmund sagt, kleine Sünden werden gleich bestraft und die großen später. Jesus hat sich da immer eindeutig gegen positioniert. Da bricht ein Turm zusammen und viele Menschen sterben zu seiner Zeit. Und dann kommen sie zu Jesus und sagen, was müssen die aber gesündigt haben, dass die da bei diesem Turmzusammenbruch gestorben sind. Oder die Eltern von einem Blinden, die kriegen die Frage vorgestellt, ja, der ist blind, was müssen die Eltern gesündigt haben? Und Jesus hat sich immer eindeutig gegen diese Kausalität verwahrt. Nein, Sünde und Leid, das hängt für ihn eben nicht zusammen. Und wenn Ihnen das jemand sagt, laufen Sie ganz schnell weg. Der sagt dummes Zeug. Ja, und dann könnte er auch noch sagen, tja, Gott erzieht halt durch Leid. Durch Leid wird man gereift. Durch Leid kommt das Glück. Wirklich? Sagen Sie das mal einer Frau, die als Jugendliche jahrelang von ihrem Vater missbraucht wurde. Tja, Gott erzieht halt auch so. Nicht, dass wir nicht auch durch Leiden gereift werden können. Aber wer gelitten hat, nimmt oft auch eine schlimme, schwere Hypothek mit ins Leben. Und am schlimmsten ist es dann noch, wenn die Täter das sagen, dass man durch Leid erzogen wird. Bei Jesus wird nie diese Erklärungsbrille aufgesetzt. Und wer immer diese Argumente braucht, da erhebt sich bei mir der Eindruck, ob man da nicht doch Gott schonen will. Dass diese Antworten einfach Gott schonen wollen, noch mehr, wo man eigentlich sein eigenes Gottesbild schützen, schonen will. Ein Gott, der dann mit Leiden nichts zu tun hat und dass man das eben auf die Seite der Menschen bucht. Also da eine Faustregel im Römerbrief Kapitel 2, sagt Paulus, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich bewegen will und leiden will im Leben? Gottes Güte, nicht Strafe, nicht Sünde, nicht Leid. Ein liebender Gott. Wie beantwortet Jesus die Frage nach dem Leid? Nach dem Warum in der Not? Nach der Liebe in aller Angst, Todesangst, die um uns ist und in uns ist. Und da steht er und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Alle und jetzt. Und was hat er dann denen geraten, die zu ihm tatsächlich dann gekommen sind? Was empfiehlt er dir, damit du endlich fertig wirst mit dieser Frage nach dem Leid, nach dem Schmerz? Nach der Todesangst. Ich will euch erquicken. Ich will dich erquicken. Das ist seine Antwort. Jesus bietet sich selbst als der an, der die Antwort in Person ist. Auf all die Mühen und Lasten, die du trägst. Du fragst, wo ist denn deine Liebe, Gott, angesichts des Leids in deinem Leben? Du fragst, wo ist deine Liebe, Gott, angesichts der Not, die dich und andere drückt? Und er sagt, ich will dich erquicken. Er meint sich. Er verspricht dir, dass er sich selbst, sein Leben, seine eigene Kraft dir schenkt und dass mit der Kraft Jesu du die Lasten und Mühen in deinem Leben bewältigen kannst. Sieh, das ist das Angebot der Liebe. Mitten in deinen Schmerzen, mitten in deiner Kraftlosigkeit, mitten in deinem Zweifel, mitten in deiner Traurigkeit, in deiner Trauer, in deiner Hoffnungslosigkeit, da steht er und sagt, ich will dich erquicken. Da fällt mir eine Wanderung im heißen Sommer ein. Die Sonne brennt und es ist Durst und staubig und alles trocken und die Kraft wird immer weniger und plötzlich höre ich, da plätschert ein Bach. Da rauscht ein Bach, ein Bächlein, ein Bach, eine Quelle und ich komme näher und dann quillt dort Wasser aus dem Boden, eine kleine Quelle und ich beug mich nieder und trinke mit den Handflächen und benetze meine Haut und nun einmal merke ich, Leben kommt zurück. Es erfrischt, ich werde dynamisiert. Die Sonne brennt zwar noch, der Rucksack ist immer noch so schwer und das Ziel ist noch ziemlich weit und die Sonne ist weiterhin ganz heiß. Aber in mir hat eine Verwandlung stattgefunden. Und dann schaue ich zuversichtlich nach vorne und gehe weiter. Ich bin erfrischt, erquickt. Sieh, und nun bietet sich Jesus dir als die Quelle an, als die Quelle für Kraft in deinem Leben, um im Leiden und in der Not zurechtzukommen. Hier steht im Text Ruhe geben. Anapao. Das ist eine etwas andere Ruhe, von der hier geschrieben ist, nicht die Ruhe im Friedwald oder im Ruheraum nach der Sauna oder beim Mittagsschlaf. Es ist eine Ruhe, die dynamisiert, die einen kräftigen Impuls gibt, die einen Ruck auslöst, der durch Leib und Geist und Seele geht. Und so übersetzt dann auch Luther, denke ich, treffend Erquickung, Erfrischung, Energie kommt über. Wir merken sehr deutlich, was sich hier abspielt, als Jesus gewissermaßen ja nun auch im Dialog mit all den Leidenden ist, die zu ihm gekommen sind, die er ja zu sich gerufen hat. Jesus beantwortet nicht die Warum-Frage. Jesus beantwortet nicht die Frage nach dem Warum des Leidens, das lehnt er ab. Jesus lässt aber auch nicht alle Probleme sofort verschwinden. Auch das lehnt er ab. Und das gehört auch zur Ehrlichkeit des Glaubens. Prüfungen bleiben, Krankheiten werden nicht geheilt, Schmerzen verschwinden nicht sofort, Beziehungen zu anderen Menschen können nach wie vor undurchsichtig bleiben. Der Tod kommt ganz bestimmt irgendwann. Oder wie Heiner Geißler mal sagte, von 100 Menschen sterben 100. Trotzdem, sein Angebot der Liebe in allem Leid, in aller Not, angesichts auch des Todes gilt. Und wer Jesus erlebt, der spürt auf einmal, dass da eine Kraft ist, die ihn stärkt. Der spürt in der Tat eine Veränderung. Wer es zulässt, dass Jesus ihn mit seiner ureigensten Kraft berühren kann, der spürt in der Tat eine Veränderung. Menschen, die in all ihren Mühen und in all ihren Lasten durch Jesus erquickt werden, schauen seltsamerweise vertrauensvoll nach vorne und stehen wieder auf und gehen. Hoffnung keimt auf. Sie sind erfrischt, gestärkt. Ich will euch erquicken. Wir stehen hier vor der Quelle des Lebens. Aus dem Wasser quillt, die zur Kraft im Leben führt. Dietrich Bonhoeffer beschreibt einmal aus dem Gefängnis kurz vor seiner Hinrichtung, wie er diese Kraft Jesu erlebt hat im Leid. Er sagt, Jesus Christus ist nicht die Verklärung eines hohen Menschentums. Er ist das Ja Gottes zum wirklichen Menschen. Jesus Christus ist nicht das leidenschaftslose Ja des Richters. Es ist das barmherzige Ja des Mitleidens. Es ist das Ja zu dir, wie du wirklich bist und wie es um dich steht. Und ist das barmherzige Ja des mitleidenden Gottes zu dir. Und sieh, in diesem Ja Gottes ist das ganze Leid der Welt und auch dein Leid beschlossen. Und in diesem Ja des Mitleidens und der Barmherzigkeit liegt die Hoffnung. Auch die Hoffnung für dich. Wie komme ich da heran an diese Kraft? Wie kommt sie an mich heran? Bevor ich dazu einige Sätze sage, hören wir ein bisschen Musik. Wie kommt die Kraft Jesu über zu mir? Klagen. Du bist herzlich eingeladen zu klagen. Wer die Kraft Jesu in seiner Not spüren möchte, der beginnt mit Klagen. Sag ihm deine Trauer. Schrei deinen Schmerz zu ihm. Und wenn die Worte nicht mehr reichen, dann seufze. Noch besser, brüll all die Wut, all den Frust, all die Enttäuschung über das, was dir passiert ist und was dir angetan ist und was in dir ist und schmerzt. Brüll es hinaus, schrei es hinaus in seine Richtung. Schone ihn nicht mit deinem Zweifel. Alles muss auf den Tisch. Alles muss vor ihm ausgebreitet werden. Nur keine falsche Demut beim Klagen. Raus damit. Noch mehr zum Klagen gehört ja auch die Rebellion. Erkläre in aller Deutlichkeit, dass du mit deinem Leid nicht einverstanden bist. Sag ihm, dass deine Not gegen alle Menschenwürde verstößt. Und auch das gehört dazu. Du darfst Gott die Schuld geben. Du kannst ihm sagen, das hätte er doch verhindern können. Das hat er doch vorausgesehen. All das, was dich dann in deinem Leid getroffen hat. Und du kannst es ihm sagen, Gott. Und nun, wo warst du denn? Du darfst ihm auch die Schuld geben. Ich werde das nicht vergessen, die Beerdigung eines Freundes. Und dann sitzen wir in der sogenannten Nachfeier und es ist eine lähmende, leere Schweigen. Er war einer der Besten von uns und Klügsten. Wir mochten ihn. Und dann steht jemand auf und sagt, wisst ihr Freunde, wir haben alle eine Wut auf Gott. Wir sind alle sauer auf Gott. Wir fragen ihn, Gott, was hat er denn nur getan, dass er so sterben muss? Gott, das ist doch deine Schuld, dass er sterben musste. Es hat nicht Gott dem Allmächtigen gefallen, wie es so oft am Grab heißt. Glaube ich nicht immer. Jesus weiß um die heilende Kraft des Klagens. Und schließlich ist auch die Religion, in der er groß geworden ist, das Judentum, die Religion, die in ihrem Klagen vor Gott unerreichbar ist. Klagepsalm, der klagende Hiob, der klagende Prophet, der schließlich sogar vor Gott den Tag seiner Geburt verflucht, seine Mutter. Und schließlich Jesus selbst. Man lese die Perikope aus dem Garten Gethsemane, da klagt und ringt Jesus mit seinem Schicksal. Wer klagt, protestiert, der nimmt diese kalte Mauer des Schweigens, das sich um seine innere Mitte gelegt hat. Wer protestiert und rebelliert, der verbindet sich mit seinen inneren Kräften, die unbedingt notwendig sind zur Selbsterhaltung. Wer seine Wut auch über sein Leiden und das Leiden anderer herauslässt, der richtet sie nicht gegen sich selbst. Wer seine Aggression gegen Gott richtet, der richtet sie und projiziert sie zumindest nicht auf andere. Und wer dann Jesus sein Leid klagt, der merkt auf einmal, ich bin nicht allein und seine Kraft kommt über. Zu meiner Aufgabe gehört es, dass ich regelmäßig traumatisierte Migranten, Flüchtlinge berate. Stabilisiere, versuche, mit ihnen einen Weg zu gehen in ihrem Trauma. Und wissen Sie, manchmal, wenn ich dann so höre, was in diesen Folterkellern Assads passiert, dann ist einmal eine Barmherzigkeit, eine Fassungslosigkeit zu den Menschen, denen das angetan wurde, aber dann ist es oft auch eine Wut gegenüber Gott. Du siehst doch das. Was hat dieser Jugendliche getan, dass er so entsetzlich gefoltert wird? Manchmal weine ich auch für mich und manchmal schreie ich das auch hinaus und sage Gott, wo bist du? Deine Schuld ist das, du könntest doch was tun. Es geistert so ein Missverständnis durch die fromme Szene, dass der es richtig glaubt, der sein Leiden dankend annimmt. Noch mehr, der Gott für seine Not und sein Leid dankt. Kürzlich las ich, der Höhepunkt dieses Dankens sei dann für jemanden gewesen, dass er Gott danken konnte, dass seine Ehe wieder mal kaputt gegangen ist. Immer wieder schwappt dann so Dankesliteratur gerade aus den USA zu uns hinüber. Und mancher denkt, ich glaube auch dann richtig, wenn ich im tiefsten Schmerz noch einen Lobpreis anstimme. Und legt man dann Gott diesen Dank und dieses Lobpreisen vor, dann würde Gott das Leid schon wenden. Darüber würde er sich freuen. Also da bitte ich dich einfach mal, auf eine Intensivstation zu gehen und dann mit dem Personal und denen, die da gerade liegen und im Atem ringen, dann zu singen, ich erhebe dich. Da verhebt man sich ganz schön. Nein, Klagen ist auch ein Menschenrecht. Und das sollte sich auch ein Christ nicht nehmen lassen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Klagen, protestieren, rebellieren, wieder klagen. Du musst dich nicht abfinden mit deinem Leid. Du darfst dich zu deiner Enttäuschung über Gott und deine Wut über das, was dir passiert ist und anderen, die du lieb hast, du darfst dich dazu stellen und das bekennen. Und seltsamerweise beginnt damit auch ein Weg der Erquickung. Jemand erzählte mir, dass das Trostlose für ihn in der DDR war, wenn er dann dabei war bei einer sogenannten sozialistischen, kommunistischen Beerdigung. Er sagt, was Trostloseres gibt es nicht. Und dann steht dann die Gruppe da bei dieser Parteibeerdigung. Und wohin dem Schmerz, der Enttäuschung, der Wut? Und nicht umsonst wurde ja Don Camillo von seinem kommunistischen Bürgermeister dann auch immer wieder zur Beerdigung von Parteimitgliedern gerufen und sei es heimlich. Bei Klagen ist nun einmal Jesus die beste Anschrift. Kommt her zu mir alle. Das heißt, Jesus sagt, bei mir darfst du klagen. Hier bist du richtig. Und verklagt, beginnt die Kraft zu spüren, die in ihm ist, seine Kraft. Das ist das eine. Und das andere, wie die Kraft Jesu an dich herankommen kann, ist, lass dich fallen. Ja. Du bist herzlich eingeladen, dich in die Arme Jesu fallen zu lassen. Wer die Kraft Jesu in seiner Not spüren möchte, der überantwortet sich dann in seine Gegenwart, in die Gegenwart Jesu. Im Leiden, liebe Leute, geht es immer auch um einen Kampf mit Gott. Dieses entsetzliche Schweigen Gottes, diese dunkle Seite Gottes, Deus absconditus nennt Martin Luther diese Gotteserfahrung, der verborgene Gott. Und Martin Buber spricht von Gottesfinsternis, die sich bei den mühselig und Beladenen dann auftut. Und da wird auf einmal dein ganz persönliches Leiden, das Leiden in deiner Familie, das Leiden bei deinen Freunden, bei den anderen, zu einem Leiden an Gott und seiner Ferne. Und sicherlich ist das die bitterste und die schmerzlichste Erfahrung in deinen seelischen Qualen, in deinen körperlichen Schmerzen, in deiner sozialen Isolation, dass dein Bild von diesem starken, souveränen, allmächtigen Gott zerbricht. Und die Scheiben dieses zerbrochenen Bildes können so unendlich wehtun. Dann gibt es nur noch einen, der dann da ist. Dann gibt es nur noch einen, der dann sich noch in die dunkle Nacht deiner Seele hineintraut, dann gibt es nur noch einen, der dich nicht verlässt. Dann gibt es nur noch einen, dessen Arme du dich fallen lassen kannst und der auch dann dich auffängt. Ich war ein junger Pastor und wurde gerufen zu einer sehr kranken Frau. Und im ersten Gespräch war klar, die sagte mir das auch, ich werde nicht mehr gesund. Und es war klar, dass ich sie also jetzt begleite zum Sterben. Und dann saß ich da so an ihrem Bett, vollgepackt mit theologischen und psychologischen und seelsorgerlichem Wissen. Und sie sagte, alles bricht zusammen. Und sie war in ihrem Leben so eine starke Krankenschwester, Stationsschwester, Öse nannte man die so früher, die richtig so Power hatte, auch einen starken Glauben. Und dann erzählt sie, wie alles zusammenbricht. Auch ihr Glaube, der Glaube an einen starken, souveränen, gerechten Gott. Und ich saß da und wusste nichts zu sagen. Ich merkte, jede Antwort ist schlimmer, als wenn ich nichts sage. Und ich weiß, dass ich dann bei einem Besuch dann zu ihr gekommen bin und habe, eigentlich eher aus Verzweiflung, Markus 15 vorgelesen, was wir gerade in der Schriftlesung hörten. Und habe ihr das vorgelesen, nur das vorgelesen. Und dann passierte Folgendes. Dann sagte sie, das tut gut. Das tut gut. An Gott kann ich nicht mehr glauben, aber Jesus ist ja jetzt da. Der erlebt ja dasselbe, was ich auch erlebt habe. Der ist ja jetzt da. Der lässt mich nicht fallen. Und sie fiel in seine Arme. 3 Stunden hing er angenagelt am Kreuz, schweigend, wimmernd, stöhnend, Wunschbrach, Kampf, auf den Tod wartend. Und dann stirbt er mit dem tiefsten Schrei der Verlassenheit, Gottverlassenheit. Du hast mich verlassen. Im Hebräerbrief steht, chorizo tehu, getrennt von Gott. Nicht nur so ein bisschen, nicht nur als ob, sondern wirklich getrennt von Gott. Und schließlich geht die Trennung sogar so weit, dass Jesus Gott auch nicht mehr Vater nennen kann. Gott schweigt. Und so leidet Jesus. So stirbt Jesus, von Gott verlassen, verworfen, verflucht. Und dann wenige Tage später begegnen ihm Menschen und sehen an seinen Händen die Nägelmale. Er ist auferstanden. Der Gekreuzigte ist vom Tod auferweckt. Er ist gegenwärtig, ist präsent, der Auferstandene, der die Nägelmale an den Händen hat, die Hinrichtung am Kreuz in seinem Leib durchlitten hat. Der lebt und ist da. Und vor allen Dingen überall, in Galiläa, in Jerusalem, an allen Orten ist er immer da. Und das ist eine ganz klare Botschaft und die gilt bis heute. Immer dort, wo gelitten wird, er ist dort. Immer dort, wo du in deinem Leiden so entsetzlich alleine bist, sagt er, ich bin da. Immer dort, wo du in deinem Schmerz nicht mehr ein- und aus kannst, sagt er, ich bin da. Immer dort, wo deine Bilder von diesem starken und allmächtigen, kräftigen Gott zerbrechen, sagt er, aber ich bin da. Was hilft in der Verlassenheit, auch Gottverlassenheit im Leiden? In diesen Tagen ist ein kleiner Roman erschienen von Thea Dorn, dieser Schriftstellerin, Trost heißt er. Und es beschreibt die Geschichte von Johanna, eigentlich mehr eine Geschichte in Briefen, ein Roman in Briefen in Corona-Zeiten und sie erlebt, wie dann ihre Mutter isoliert stirbt und sie nicht zu ihr kann. Und dann ist Thea Dorn im Gespräch mit einem Journalisten noch über dieses Buch, Titel Trost, und der fragt sie, was ist dann der Trost? Und bei allem Respekt auch vor ihrer journalistischen, auch schriftstellerischen Leistung, aber da wird ihre Antwort seltsam übersichtlich, fast verschwommen. Metaphysisch geht für aufgeklärte Menschen also nicht mehr, was früher noch galt, sagt der Journalist. Bleibt dann nur noch das Hängenetz der Pharmaindustrie? Der Mann am Kreuz ohne Macht. Aber der Mann am Kreuz ist gegenwärtig und da ist er stark. Und das ist die Erquickung. Das ist die Quelle, von der du Leben erwarten kannst, wenn alles vertrocknet ist in dir, wenn du nicht mehr weiter weißt. Er ist da. Jawohl, deine Vorstellungen und Bilder von diesem starken, allmächtigen, kräftigen Gott können sehr wohl im Leid kaputt gehen. Und dann lass dich los. Lass dich los in die Arme des Gekreuzigten. Und du wirst aufgefangen, er ist da. Das ist Evangelium. Und das ist Kraft. Das ist Stärke. Ja, unsere Suche nach Antwort auf das Warum, nach Kraft, nach Liebe, die kann in unserem Leid ins Leere laufen. Aber du kannst dich loslassen in die Arme des Gekreuzigten und da wirst du aufgefangen, weil er da ist. In Jerusalem, in Galiläa und in Hannover und in Neustadt und in Hildesheim und in Peine, wo immer, ist er da. Vielleicht war einige von euch schon einmal im Elsass, in Colmar, da ist dieser berühmte Isenheimer Altar aus dem Mittelalter. Der stand ursprünglich in einer Klinik für Menschen mit Fleckenfieber, Gelbfieber, schlimmes Fieber damals zu dieser Zeit im Mittelalter. Und die Menschen, die dann krank wurden, wurden die ersten Tage, das war so die Ambulanz damals, die Notaufnahme, in den Raum geschoben und blickten dann auf Jesus am Kreuz. Manchmal 2, 3, 4 Tage lang. Und wenn sie ihn dann anschauten, dann hatten sie folgende Beobachtung nach relativ kurzer Zeit, dass Jesus auch ihre Krankheit hatte. Der hatte genau die Symptome des Fleckenfiebers, dieses schrecklichen Gelbfiebers. Und dann haben sie entdeckt, er ist einer von uns. Ich bin bei ihm. Er leidet mit. Er kennt das ja auch, was ich habe. Ich bin nicht allein. Schau den Gekreuzigten an. Und er trägt das, was du auch trägst. Er leidet an dem, worunter du auch leidest. Er zweifelt an dem, woran du auch zweifelst. Du bist nicht allein. Er ist da. Du kommst bei ihm vor. Lass dich in seine Arme fallen. Und damit schließe ich. Da steht er auf freiem Feld. Steht und sagt, kommt her zu mir alle. Er ruft es in die Menschenmenge und ruft es, der Messias, der Mann von Nazareth, und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ausnahmslos, kommt. Ich will euch erquicken. Ich kann euch erquicken. Bei mir quillt das Wasser des Lebens. Und dann schenkt er sich dir selbst in deinem Leid. Und deshalb klag. Und deshalb lass dich doch fallen. Und dann passiert etwas sehr Geheimnisvolles. Etwas Unerwartetes. Du bekommst Hoffnung. Du bekommst Hoffnung, dass er sich deiner Sache annimmt. Jetzt schon. Dann bekommst du Hoffnung, dass er sich auch deiner Sache in der Zukunft annimmt. Dann bekommen wir alle Hoffnung, dass einmal er, der Gekreuzigte und Auferstandene, sich des Leides und des Leidens und der Not und der Schmerzen und der Angst und des Todes annimmt. Für immer, für alle Zeit. Und dann sagt dieser Messias, der Jesus von Nazareth, auf Magen 22, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürste, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens. Umsonst, ganz umsonst. Kannst du das glauben? Amen.